Muy buenos días.
Guten Morgen.
Justo se fueron los chicos.
Gerade sind die Kinder weggegangen.
Wow. Es ist sehr schön, wieder in Bern zu sein, bekannte Gesichter wiederzusehen. Und ich bin immer wieder ein bisschen eifersüchtig auf der Florian, der so deutlich und klar spricht. Aber ich bin auch ein bisschen böse mit ihm, weil er hat allen in seiner Sprache begrüßt, aber uns nicht auf Spanisch begrüßt. Aber ich dachte, ich will es nochmal nachholen. Nein, es war eigentlich wegen der Kinder gemeint, dass wir kurz auf Spanisch gesprochen haben. Die sind schon draußen. Bevor wir das Wort Gottes öffnen, wenn wir kurz Isabel die Gelegenheit geben, euch zu grüßen und auch etwas von der Arbeit zu erzählen. Manche wissen, die meisten wissen, aber für diejenigen, die es nicht wissen, wir arbeiten in Uruguay. Das ist ein kleines Land. Es ist eingeteilt zwischen Brasilien im Norden und Argentinien im Süden und im Westen. Und im Osten haben wir den Atlantischen Ozean oder zum Teil auch die Mündung von der Rio de la Plata. So, diejenigen, die Karl-May-Bücher gelesen haben, die wissen genau, wo wir sind. In Uruguay, in Montevideo. Und dort machen wir Radiomission. Hier in Europa hören immer weniger Leute Radio, aber in Südamerika ist Radio noch, denke ich, Kommunikationsmittel Nummer eins. Da wird ganz viel Radio gehört, auch noch Mittelwelle. Etwas, was in Europa fast ausgestorben ist, ist bei uns noch sehr gefragt. Mittelwelle wird noch gerne gehört für Informationen. Und wir haben seit 18 Jahren einen eigenen Radiosender in Uruguay, die über Mittelwelle ausstrahlt, in einem Gebiet fast so groß wie die ganze Schweiz, aber da wohnen nur 250.000 Menschen. Aber auch diese Menschen müssen das Evangelium hören und hören jeden Tag übers Radio das Evangelium. Schon viel länger haben wir Radioprogramme aufgenommen. Bevor wir einen Radiosender hatten, hatten wir schon ein Aufnahmestudio. Und da haben wir Programme aufgenommen, die ausgestrahlt werden in 18 verschiedene Länder, wo man Spanisch spricht. Da gibt es manchmal Gemeinden, die haben Senderzeit gekauft im lokalen Radio und haben nicht die Möglichkeit, ein schönes Programm zu machen. Die schreiben uns an, bitte schickt uns Programme. Und wir haben sie früher immer auf Kassetten, Kinderprogramme, Frauenprogramme, Jugendprogramme, Bibelstudien geschickt. Jetzt geht es alles via Internet. Wir schicken es und im gleichen Moment ist es schon da. Das geht natürlich wunderbar schnell. Früher haben wir die Kassetten 3 Monate vorher verschickt. In August mussten wir uns Gedanken machen über Weihnachten. Das war manchmal ganz komisch, dass man Weihnachtsprogramme gemacht hat in August. Aber das musste so sein, weil sonst würden die nicht rechtzeitig im Radio sein. Wie viele von euch kennen Radio Neue Hoffnung? Einige. Also, diejenigen, die es noch nicht kennen, die können einfach in die Webseite von Mitternachtsruf reingehen, mnr.ch/radio. Und sonst sucht ihr da irgendwo in der Seite, ist dann ein Wort Radio oben rechts, macht ihr da Klick, könnt ihr Radio Neue Hoffnung hören. Radio Neue Hoffnung wird hier aufgenommen, aber in Uruguay wird das alles programmiert. Wenn ein Programm nicht rechtzeitig rauskommt, unsere Schuld. Schreibt ihr mal eine E-Mail nach Uruguay und dann werden wir das korrigieren. Ja? Isabel.
Ich wollte zuerst noch einen Vers vorlesen für euch. Aus Philemon, Vers 7. Ja, große Freude und reiche Trost habe ich deiner Liebe zu verdanken, weil die Herzen der Heiligen durch dich, lieber Bruder, erquickt worden sind. Und so geht es uns mit euch. Große Freude und reichen Trost bekommen wir immer wieder durch eure Unterstützung, sowohl finanziell, aber vor allem auch fühlen wir uns wirklich zu Hause. Und es ist so schön, wenn man hier nach Bern kommt und einfach so warm aufgenommen wird in der Gemeinde. Und ich weiß, dass auch viele für euch, für uns beten. Und wirklich, wir fühlen uns von euch getragen. Und das ist auch richtig und wichtig für uns. Denn das wisst ihr hier auch, es ist ein geistlicher Streit, in dem wir stehen, wenn wir das Wort Gottes verkündigen wollen. Es wird vielleicht, ja, hat man das Gefühl, immer härter, immer schwieriger. Und so dürfen wir uns gegenseitig auch darin ermutigen, weiterzumachen, denn der Herr ist der gleiche. Und ja, wie wir auch gehört haben und gesungen haben, sein Wort wirkt und ist fruchtbar, auch heute noch. Und darum dürfen wir auch mit Mut für ihn wirken und ihm dienen. Manche von euch haben auch den Rundbrief sicher gelesen, der da auch aufliegt, und haben auch gebetet. Manche haben mich gefragt, wie ist es jetzt mit dem Baby, ist es gekommen? Ich durfte im Februar schon kommen, um dabei zu sein, wenn dann das zweite Enkelkind zur Welt kommt. Wir haben eine Tochter, die hier in der Schweiz verheiratet ist. Ja, Gott sei Dank. Am 19. Februar durften wir einen kleinen, gesunden Oliver empfangen. Etwas über 4 Kilo schwer. Also ein richtiges Baby zum Festpacken und so richtig festhalten. Das ist kein zerbrechliches, feines Ding, sondern ein wie sagt man dem, ja, ein festes Baby. Gott sei Dank gesund und die Geburt ging auch gut. Also wirklich allen Grund zum Danken. Und wir waren dann auch noch in Holland, Jan und ich. Jan ist direkt nach Holland geflogen, währenddem ich zuerst in die Schweiz gekommen bin. Und haben auch dort ein paar Dienste gehabt und auch Jans Mutter besuchen können, die jetzt seit einem Jahr Witwe ist. Und jetzt sind wir hier noch bis nach der Osterkonferenz und dann fliegen wir zurück. Also ganz kurz, aber intensiv. Ja. Und viel brauche ich nicht zu erzählen von der Arbeit. Jan hat es schon gesagt und ihr bekommt ja auch die Rundbriefe, leider zwar sehr selten. Das ist ein Fehler von uns. Ja. Aber ihr wisst ja, dass wir schon viele Jahre da mit Mitternachtsruf in Uruguay arbeiten dürfen, in der Radioarbeit vor allem, auch Literatur, Übersetzung. Und ich bin vor mehr als 30 Jahren, vor 35 Jahren eigentlich von dieser Gemeinde ausgegangen, um mit Mitternachtshof zu arbeiten. Ich bin hier eigentlich zum Glauben gekommen und ja, von Anfang an schon groß, ich war schon erwachsen, bin ich in diese Gemeinde, habe ich die ersten Schritte machen dürfen im Glaubensleben und auch von hier ausgegangen. Deswegen fühlen wir uns auch sehr besonders verbunden mit euch. Ich möchte nur noch ganz kurz einfach erwähnen, in letzter Zeit, seit einem Jahr oder so, haben wir Bibelschule im Internet, in unserem YouTube-Kanal auf Spanisch. Jede Woche wird eine neue Lektion hochgeladen und es sind inzwischen, ja, ich weiß nicht wie viele, aber immer mehr, die das auch mitmachen, die sehr dankbar sind dafür. Und wir haben besonders in letzter Zeit auch viele positive Reaktionen bekommen von Leuten, die uns schreiben und so dankbar sind. Sie suchten irgendetwas, was ihnen helfen konnte, die Bibel besser kennenzulernen. Und dann haben sie diese Bibelschule online haben sie gefunden und sind sehr, sehr dankbar dafür. Gerade vor 2 oder 3 Tagen schrieb ein Mann aus Peru und schrieb so schön, ja, er hätte durch Gott geleitet, hätte er uns gefunden und dann hat er sofort angefangen, Christologie zu studieren und noch ein anderes Fach und hat dadurch gemerkt, dass er verloren war. Und dann hat gesagt, ihr habt mir geholfen, die Bibel lieben zu lernen und den Herrn lieben zu lernen. Und wenn man sowas liest, dann wird es einem richtig warm, dann ist man so dankbar. Das Wort Gottes ist wirklich kräftig und wirksam. Und ja, das wollte ich einfach noch kurz weiter sagen. Darum geht es. Es geht um das Wort. Das Einzige, was uns verändern kann, was uns retten kann, es geht um Jesus. Und das muss im Zentrum sein. Alles zu seiner Ehre. Danke für alle Unterstützung.
Ja, ja, dann machen wir unsere Bibel auf in der Jakobusbrief. Wir werden uns heute Morgen Gedanken machen über die Frage, wie kann ein anderer wissen, dass ich gläubig bin? Nebenbei noch ganz herzlichen Dank für die Gebetsanliegen, diese, wo immer zu wenig Tage sind, diese Liste mit Gebetsanliegen. Für uns ist das so wunderschön, zu wissen, was da läuft in Bern. Wir sind weit weg, aber doch sehr verbunden, und diese Gebetsanliegen lassen uns ein bisschen sehen, was hier alles so läuft. Dann können wir auch mitbeten für eure Aktivitäten, wie ihr für uns betet. Jakobus Kapitel 2, Abvers 14. Jakobus Kapitel 2, Abvers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Hey, beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken, und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Bis hierher. Der ganze Jakobusbrief drückt eine aufrechte Sorge aus für die Familie Gottes. 15 Mal sagt Jakobus, Brüder, ihr Brüder, meine geliebten Brüder. 15 Mal fragt er um unsere Aufmerksamkeit. Das erste Mal in Kapitel 1, Vers 2, damit wir uns in Anfechtungen freuen können. Das zweite Mal in Kapitel 1, Vers 16, damit wir uns nicht irren und unser Verlangen an der falschen Quelle stillen. Das dritte Mal in Vers 19, damit wir schnell sind zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Kapitel 2, Vers 1, auf neu, liebe Brüder, damit bei uns kein Ansehen der Person sei. Vers 5 in Kapitel 2, damit wir die Menschen so sehen, wie Gott sie sieht. Kapitel 2, Vers 14, damit wir nicht dem Irrtum eines toten Glaubens verfallen, das wir heute anschauen. Kapitel 3, Vers 1, damit wir nicht vom persönlichen Ehrgeiz getrieben werden. Kapitel 3, Vers 10, damit wir unsere Zunge beherrschen. Kapitel 3, Vers 12, damit wir den Widerspruch erkennen, wenn Gläubige faules Geschwätz von sich geben. Feigenbaum kann doch keine Äpfel geben. Wie kann ein Christ so reden? Das geht nicht. Kapitel 4, Vers 11, damit wir nicht übel von den Brüdern reden. Kapitel 5, Vers 7, damit wir geduldig auf Gottes Gerechtigkeit warten. 5, Vers 9, damit wir nicht gegeneinander klagen. Und 5, Vers 10, damit wir die Propheten zum Vorbild nehmen, die geduldig Trübsal ertragen konnten. 5, Vers 12, damit wir nicht schwören, sondern dass unser Ja immer Ja sagen. Und Nein, immer Nein. Und damit wir uns um anderen kümmern und sie vom Irrtum bewahren, endet Jakobus aufs Neue in 5,19 mit: Liebe Brüder, tu das auch bitte. Der ganze Brief, Jakobusbrief, ist sehr praktisch. Sie ist aufgeteilt in Dinge, die wir tun sollen und Dinge, die wir nicht tun sollen. Ganz einfach. Dieser Brief bereitete Luther schlaflose Nächte. Ihr wisst das ganz bestimmt. Luther hat gesprochen von einem strohenden Brief oder Epistel. Gerade die große Entdeckung von Luther in Römer 3,28 scheint hier widersprochen zu werden. Da steht nämlich, dass der Mensch gerechtfertigt wird, ohne des Gesetzes Werke, nur durch Glauben allein. Und jetzt haben wir gerade gelesen, dass es nicht durch Glauben allein ist. Und Luther hat gemeint, ja, das ist ein bisschen nicht so ein guter Brief, der Jakobusbrief. Aber heute werden wir da mal reingucken und entdecken, dass Jakobus etwas anderes gemeint hat. Der Apostel Paulus zeigt mit Entschiedenheit, dass die Errettung aus Gnade und nicht aus Werke geschieht. Er korrigiert im Römerbrief unsere menschliche Neigung zu Selbstrechtfertigung. Ich werde mich schon anstrengen. Der Gott muss schon zufrieden mit mir sein. Ja gut, das würde ich vielleicht nicht sagen, aber wenn ich schaue, wie anderen alles daneben tun, dann kommt es mit mir schon mal gut. Weil ich bin schon ein bisschen besser als der und der und der. Und wir meinen, dass wir Gott wohlgefällig leben können, aus eigener Kraft. Und Paulus macht Schluss damit. Das ist absolut falsch. Es ist nur durch Gnade allein, nur durch Glaube allein, nur durch Christus allein. Jakobus in Kapitel 2 korrigiert einen anderen Irrtum. Dieser Brief an die 12 Stämme in der Zerstreuung korrigiert er den Antinomismus. Da muss ich natürlich erklären, was das ist. Das ist Antigesetzlichkeit. Viele Gläubige sagen, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Jetzt kann ich auch so tun, was mir gelüstet. Und sie tun es auch. Manchmal tun sie Dinge, die man nicht tun sollte. Und Jakobus sagt, das kann nicht so sein. Das kann nicht so sein, dass ein Gläubiger sich benimmt als ein Ungläubiger. Und das spricht er ganz klar dagegen in der Jakobusbrief. Und ich sage Vers 14, wir werden Vers vor Vers durchgehen. Vers 14, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat auch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Was meint ihr? Einer, der sagt, ich glaube an den Herrn Jesus, aber hat keine Werke. Kann dieser Glaube ihn retten? Manche schütteln nein. Gehen wir weiter. Bevor wir diese Frage beantworten, mal schauen, was Werke sind. Was ist mit Werke gemeint? Werke sind Handlungen, sind Taten. Nicht Gedanken, nicht Ideen, nicht Überzeugungen, sondern Taten. Zum Beispiel von Tabitha oder Dorcas lesen wir in Apostelgeschichte 9, dass sie Almosen gab, dass sie Röcke und Kleider für die Witwen nähte. Waren Handlungen, Taten. Sie gab, sie nähte. Und für das Wort gut, was hier gebraucht wird, gibt es in der Bibel zwei verschiedene Worte, die beide als guten Werke, für gute Werke gebraucht werden. Manchmal gebraucht die Bibel das Wort Agathos in Griechisch und manchmal das Wort Kalos. Beide heißt gute Werke, gut. Und dann die Werke, also Agathos Werke und Kalos Werke sind beide gute Werke. Aber es gibt einen ganz kleinen Unterschied. Agathos heißt etwas, was nützlich, was richtig ist. Das ist gut. Das muss man tun. Das ist richtig in diesem Moment. Das ist etwas, was nützlich ist in diesem Moment. Carlos geht ein bisschen weiter in das, ist nicht nur was nützlich ist, was richtig ist, sondern etwas, was schön ist, was lieblich ist, etwas, was ausgezeichnet oder lobenswert ist, oder etwas, was andere motiviert, das Gute zu tun. Das ist Carlos. Und es geht einen Schritt weiter als Agathos. Aber beide werden gebraucht für gute Werke. Um den Unterschied ein bisschen zu zeigen, wenn wir in Uruguay einen zu Besuch bekommen, wenn ihr zu uns kommt, dann kann ich euch natürlich einen Tisch richten, selbst gebackenes Brot von Isabel auf den Tisch und ein Glas Orangensaft dazu. Das ist nützlich und gesund und richtig. Aber wenn ich jetzt den Tisch schön, ein schönes Tischtuch drauf tue und schöne Blumen drauf setze, kann man nicht essen, aber da wird es ganz anders. Dann merkt man, ah, wir sind froh, dass wir da sind. Dann ist es nicht nur nützlich und richtig, sondern es ist auch lieblich, schön, angenehm. Und das drückt das zweite Wort aus. Mal schauen. In 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 8, finden wir den ersten Ausdruck, was nützlich richtig ist. Da wurde gebraucht in Verbindung mit der Einsammlung für die Armen in Jerusalem. Paulus hat damals eine Sammlung gehalten für die ganz armen Geschwister in Jerusalem. Und er versicherte den Korinthern, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Da haben wir gute Werke. Und das ist ein Werk, das ist nützlich. Das ist richtig in dem Moment, dass die Korinther spenden für die Armen in Jerusalem. Es half den Armen in Jerusalem, es war denen sehr nützlich, und es machte die Hände der Korinther frei, um Neues von Gott zu empfangen. Manchmal sind wir so fest an den Dingen, die wir schon haben, dass Gott uns gar nichts Neues geben kann, weil wir haben die Hände festgeschlossen. Aber wenn der Herr uns lernt zu geben, kann er auch uns Neues geben. Gute Werke zu tun ist für den Gläubigen keine Option, sondern eine Zweckbestimmung. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 10. Keine Option, sondern Zweckbestimmung. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Zweckbestimmung. Dazu sind wir neu erschaffen worden in Christus, damit wir darin wandeln. Hier haben wir eine gute Definition von guten Werken. Es sind die Werke, die Gott vorbereitet hat, damit wir darin wandeln. Es geht darum, den Willen Gottes zu tun. Und den Willen Gottes zu tun, das ist nicht ein mystischer Auftrag, worauf man vielleicht 40 Jahre warten muss, bis man schlussendlich weiß, was das genau ist. Nein, einfach indem du wandelst mit dem Herrn Jesus, tust du, was gerade Not ist. Hilfst du, wo du gerade kannst. In Prediger 9, Vers 10 steht es so wunderschön, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Und wenn du in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus lebst, dann sind das gute Werke. Dann ist das, was der Herr von dir verlangt. Und wenn es mal nicht so wäre, wenn du in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus lebst, er wird dir auch zeigen, was er wirklich will, wenn nicht gerade das es ist, was er will. Aber manche Leute tun ihr ganzes Leben nichts, weil sie immer warten, dass da irgendeine Stimme kommt oder dass sie irgendwie wissen, dies ist der Wille Gottes. Dabei ist der Wille Gottes ganz einfach. Tue, was deine Hand vorfindet und das tue mit deiner ganzen Kraft. So wird auch in Kolosser 1, Vers 10 die gute Werke als die Frucht dargestellt, die im Leben des Gläubigen durch seine Verbindung mit Christus entsteht. Kolosser 1, Vers 10 sagt es so, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihn in allen wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Das gute Werk zu tun geht im Allgemeinen darüber hinaus, das Richtige und Nützliche zu tun. Es ist nicht nur Agathos, sondern auch Kalos. Der Jesus fordert uns in Matthäus 5, Vers 16 zu diesem letzten auf. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was wir tun, dürfen wir von ganzem Herzen tun. Und das fällt auf. Das leuchtet. Das sieht man. Der tut es mit Liebe. Nicht einfach, weil er es jetzt schon wieder tun muss. Weshalb ich? Nein, er tut es aus Liebe zum Herrn Jesus. Und wenn man so vorgeht, dann leuchtet das auf. Dann sieht ein jeder das. In 1. Timotheus 3, Vers 1, da lesen wir, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Es ist ein Werk, eine Handlung, eine Tätigkeit. Luther übersetzt, so jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt ein köstliches Werk. Wenn eine Älteste in einer Gemeinde werden möchte, ist das nicht, um einen Titel zu haben, sondern um eine Arbeit zu tun. Ein köstliches Werk, eine fortreffliche Tätigkeit, gute Werke. Und am Vorabend von Palmsonntag war da eine Frau in Bethanien, die den Herrn Jesus da gesalbt hat mit köstlichem Parfüm. Und der Herr Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das war vielleicht nicht so nützlich, aber es war sehr schön, sehr lieblich. Hat ihre ganze Liebe zum Ausdruck gebracht, zum Herrn Jesus. Gute Werke sind die täglichen Handlungen der Gläubigen, welche als Frucht der Gemeinschaft mit dem Herrn ihren Nächsten zum Wohl und Gott ehren. Ihren Nächsten zum Wohl dienen und Gott ehren. Und das heißt Handlungen, die die Gemeinde wachsen lassen, Handlungen, die Gläubige und Nichtgläubige davon überzeugen, das ist ein wahrer Christ. Das ist nicht nur eine, der es sagt, das ist nicht nur eine, der sich besser hält als alle anderen, der ist wirklich Christ, der meint es. Nun, was hilft es, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Jemand sagt, er habe Glauben, aber er hat keine Werke. Kann ihn denn dieser Glaube retten? Die Antwort ist nein. Dieser Glaube, den er sagt zu haben, ist wahrscheinlich gar kein Glaube. Dieser Mensch sagt, er habe Glauben. Aber in Wirklichkeit glaubt er nicht mal. Schauen wir mal Simon der Zauberer an, in Apostelgeschichte 8. Er glaubte, steht da, und wurde getauft, aber kurz nachher zeigt sich, dass bei ihm überhaupt keine innere Veränderung stattgefunden hat. Er war noch immer dasselbe ehrgeizige, egoistische Mensch, der meinte, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Petrus spricht dann zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Er sagte wohl, dass er glaubte, aber in seinem Herzen hat es sich nichts verändert. Ganz harte Worte von Petrus an Simon, der Zauberer. Vers 15. Jakobus 2, Vers 15. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nährung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Was würde er mit so einem Rat tun? Kann er sich daran wärmen? Nee, nützt überhaupt nichts. Was würde das helfen? Es ist die gleiche Frage wie am Anfang. Es hilft dem nicht, der nackt und hungrig ist. Es hilft dem nicht, der das sagt, dass er glaubt. Zeigt nur, dass er wahrscheinlich nicht glaubt, was er sagt, zu glauben. Es nützt überhaupt nicht vor Gott. Vers 17, so ist, auch dem, ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Genauso nützlos wie einer heimschicken. Ist es gut und du weißt, er hat kein Essen. Einer heimschicken sagt, ja, mach dich warm. Und du weißt, er hat keine Kleider und kann sich nicht wärmen. Ein Glaube ohne Werke ist genauso nutzlos. Eine Pflanze, die Früchte trägt, ist eine lebendige Pflanze. Nicht wegen der Früchte, sondern weil er Leben in sich hat. Und die Früchte sind der Beweis davon. Wenn ich einen Ast habe und ich denke, der ist tot, und plötzlich sprießt da ein Ast, da ist noch Leben da drin. Das ist der Beweis, dass er noch nicht tot ist. Und so ist es auch bei Gläubigen. Gute Werke sind die Frucht des Glaubens. Zeigt, da ist Glauben vorhanden. Der Glaube, wenn er keine Werke hat, ist in sich selbst tot. Wenn du dich für einen Gläubigen hältst, vielleicht sogar getauft bist, aber nie die Bibel liest, nicht gerne in eine Versammlung kommst, anderen nie vom Herrn Jesus erzählst, die Gebote des Herrn nicht befolgst. Entschuldigung, aber dann bist du kein Kind Gottes. Dann bist du nicht gerettet. Und dann gilt dir auch das Wort des Petrus, du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Vers 18. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Doch auch nicht alle Werke haben, oder? Ich habe Glauben, du hast Glauben, ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Kann mir jemand seinen Glauben zeigen ohne Werke? Gott kann in unser Herz hineinschauen. Ich kann das nicht. Wer kann das? Wie können wir etwas sehen, was unsichtbar ist, wenn es nicht sichtbar wird? So muss der Glaube irgendwann sichtbar werden. Sagt gleicher Vers, Entschuldigung. Okay, du kannst es nicht zeigen, aber du hast Glauben, sagst du. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Sagt, ja, ich habe vielleicht keine Werke, aber ich glaube das Richtige. Es gibt nur einen Gott. Und das ist das Glaubensbekenntnis Israels. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist ein einziger Gott. Und Jakob sagt, gratuliere. Weißt du was? Die Dämonen glauben das auch. Und sie zittern. Kann dich denn dieser Glaube retten, welcher nur das Richtige wiederholt, aber keine innere Veränderung wirkt? Weißt du, was die Dämonen noch mehr glauben? Matthäus Kapitel 8, Vers 29, der Jesus hat gerade zwei Besessene in Gadara befreit, oder wird sie befreien. Er sagt vorher, sagen diese böse Geister, Jesus, du Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Die wissen einiges, die Dämonen, die wissen, was ihnen erwartet. Lukas 4, Vers 34, da ist ein Besessener in der Synagoge. Und er sagt, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Haben eine richtige Christologie, haben eine richtige Eschatologie, wissen von der Endzeit, was dann kommen wird, dass der Pool des Feuers, die wissen, wir müssen irgendwann mal da drin, und sie zittern. Aber kann dieses Wissen sie retten? Nee. Und wenn ein Gläubiger einfach das Richtige wie immer wiederholt, aber nicht innerlich verändert ist, sich nicht an Herrn Jesus übergeben hat, kann dann dieser Glaube ohne Werke ihn retten? Und die Antwort von Jakobus ist nein. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, Vers 20, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Und er spricht hier von der nichtige Mensch, oder andere Übersetzung sagt der eitle Mensch. Das ist ein Mensch, der will den Willen Gottes nicht kennen. Warum nicht? Weil er sie gar nicht tun will. Er betrügt sich selbst mit einer trügerischen Hoffnung, die sich auch auf einen unwirklichen Glauben ohne Werke stützt. Ein solcher Glaube ist tot, nutzlos, unfähig, das zu erreichen, was diese Person erhofft. Er errettet nicht. Willst du aber erkennen, fragt Jakobus, dann gibt es zwei Beispiele. Erstens das von Abraham und zweitens das von Rahab. Beispiel 1, Vers 21. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Das fand Luther doch schwierig. 1. Mose 22, wo hier die Rede von ist, prüft Gott Abraham, um die Realität seines Glaubens zu beweisen. Nicht, dass Gott Zweifel daran hatte. Gott kannte Abrahams Glauben bereits, aber Gott prüfte ihn, um Abrahams Glauben vor den Menschen zu beweisen. Und dank dieser Prüfung wissen wir heute vom Glauben Abrahams. Dank dieser Prüfung ist er heute der Vater aller Gläubigen. Dank dieser Prüfung hatte Israel schon eine Idee, was Gott einmal tun würde auf Golgatha. Gott hat sich selbst offenbart als der Herr, der vorsieht. In der Rechtfertigung gibt es verschiedene Aspekte. Es ist Gott, der uns gerecht spricht. Es ist der Herr Jesus, der uns rettet durch sein Blut. Und das bekommen wir nur durch den Glauben. Dritter Aspekt. Und dass wir gerettet sind, wird erst sichtbar durch die Werke. Die Glaube, die schon vorhanden ist, wird äußerlich sichtbar, wenn wir die Werke tun, die Gott zuvor vorbereitet hat. Und das ist nicht etwas, was wir krampfhaft tun müssen, das ist etwas, was Gott in uns tut. Vier Aspekte der Rechtfertigung. Rechtlich erteilt von Gott, dem Vater. Römer 8, 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer kann mir noch beschuldigen, wenn Gott mich freigesprochen hat? Es ist rettend erworben durch Christus, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Römer 4, Vers 25. Nur durch den Herrn Jesus. Er hat den Preis bezahlt. Und diese Rettung, die Gott uns zuspricht, die der Herr Jesus für uns erworben hat, die erhalten wir reichlich durch den Glauben. Durch Glauben alleine. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und am viertens wird es für alle Leute sichtbar, wenn sie unsere guten Werke sehen, die Frucht sind von dieser Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Also rechtlich erteilt, rettend erworben, reichlich erhalten, ringsum ersichtlich. Das ist die Rechtfertigung, die der Herr uns schenkt. Umsonst, aus Gnade, durch unseren Herr Jesus Christus. Und es ist interessant, dass Paulus genau dieselben Texte über Abraham gebraucht, wie auch hier Jakobus. Paulus beweist, dass wir durch den Glauben und nicht durch Werke des Gesetzes gerettet werden. Werke des Gesetzes sind Werke, die ich tue, für Gott, aber ohne Gott. Ich tue es. Ich werde es schaffen. Werke des Glaubens sind Werke, die Gott tut in mir, durch mich. Das ist ganz etwas anderes. Die Ersteren können mich nicht retten. Gesetzeswerke können mich nie rein vor Gott stellen. Die zweite, Werke des Glaubens, zeigen, dass ich schon gerettet bin. Ist ein Beweis davon, da ist Leben. Die fängt an zu sprießen. Das sind Werke da. Paulus argumentiert, dass Abraham gerettet wurde, als er in 1. Mose 15 glaubte. Dort lesen wir nämlich in Vers 6, dass ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. 40 Jahre später bittet Gott ihn um einen Beweis für seinen Glauben. Und dann lesen wir in 1. Mose 22, dass er bereit ist, auf Gottes Geheiß seinen Sohn Isaak als Opfer darzubringen, weil er glaubte, dass Gott in der Lage ist, ihn sogar von den Toten auferstehen zu lassen, von wo er ihn, bildlich gesprochen, auch wieder zurückgehalten hat. Hebräer 11, Vers 19. Und das genau ist der rettende Glaube. Das glauben auch wir an einen Gott, der Toten auferweckt, den Herrn Jesus auferweckt hat aus den Toten. Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und ihn in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist der gleiche Glaube wie der Glaube Abrahams. Er glaubte an einen Gott, der Toten auferweckt. Wir glauben an Gott, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und der Herr Jesus, der für uns sich hingegeben hat. Gott wusste bereits, dass Abraham ihm glaubte. Abraham wurde bereits in Kapitel 15 gerettet. Aber wir sehen es erst in Kapitel 22. Und das sind diese zwei Aspekte der Rechtfertigung. Gott hat gerechtfertigt. Aber es wird ringsum sichtbar, wenn die Werke erscheinen. Die Werke belebten den Glauben nicht. Der Glaube war bereits lebendig. Die Werke machten den Glauben vollkommen, steht hier. Perfekt, sagen wir auf Spanisch. Sie bewiesen, dass der Glaube echt war. So sagt auch Paulus, Gottes Kraft wird in der Schwachheit, was? Mächtig, Schlachter 2000 sagt, vollkommen. Aber Gottes Kraft verändert sich doch nicht. Gott ist doch immer dasselbe. Ja, Gott ist immer dasselbe, seine Macht wird sich nicht verändern. Aber sie wird sichtbar dort, wo ich schwach bin. Da ist der Macht Gottes, zeigt sich vollkommen. Und so ist es auch hier. Der Glaube rettet, Glaube allein. Aber wo sie sichtbar wird, da ist sie vollkommen. Vers 23, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Abraham glaubte nicht nur Gott, er liebte Gott und tat in allem den Willen Gottes. Und er wurde von Gott geliebt und deshalb wird er der Freund Gottes genannt. Nicht im ersten Buch Mose, sondern viel später, in 2. Chroniker, Kapitel 20, Vers 7, Abraham, dein Freund, o Herr. Und in Jesaja 41, das spricht Gott selbst. Abraham, mein Freund. So ist es auch mit uns. Gesetzeswerke können uns nicht retten. Es gibt nur der Glaube, der durch Liebe wirksam wird. Der Jesus sagt in Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich es euch gebete. Und das ist nicht etwas, was wir tun müssen, sondern was der Herr in uns tut, wenn wir gläubig sind. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Wenn einer sagt, Glauben zu haben, aber Da ist nichts, dann ist er nicht gerettet. Der Glaube, der rechtfertigt, wird immer von Werken begleitet. Der Glaube, der rechtfertigt, muss von Anfang an den Gehorsam im Keim enthalten, welches später entwickelt wird, obwohl der Glaube allein die Grundlage der Rechtfertigung ist. Es ist alles Gottes Werk. Wir können unsere Rettung nicht verdienen, auch nicht im Nachhinein. Der Herr tut einfach durch uns, was ihm wohlgefällig ist. Und zeigt, dass wir gläubig sind. Beispiel 2. Wir haben soeben gesehen, dass der Patriarch Abraham gerechtfertigt wurde, aber gilt das auch für die Heiden? Das nächste Beispiel zeigt uns, dass Gott in der Lage ist, auch uns Heiden durch seine Gnade bis zum Äußersten zu retten. Vers 25. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Rahab, die Hure, war nicht gerade ein Beispiel für ein gottgefälliges Leben. Aber sie hörte, was der Gott Israels getan hatte, indem er das Wasser des Schilfmeeres trennte und austrocknete. Und sie sagte: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erde. Und dieser Glaube vervollkommnete sie, indem sie tat, indem sie handelte. Sie versteckte diese Spionen und sie brachte ihr eigen Leben in Gefahr. Echter Glaube drückt sich aus in guten Werken. Glaube ohne Werke ist unnütze, unbeweglich, unsichtbar, unbedeutend, unbescheiden und am Ende nicht existent. Das sagt dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Vers 25. Glaube ohne Werke ist wie ein toter Körper. Er bewegt sich nicht, er bringt nichts hervor, er wärmt niemanden. Die Abwesenheit von Werken zeigt in der Tat die Abwesenheit des Glaubens. Und die Lösung besteht nicht darin, diesen Körper einen Tritt zu verpassen, schauen, ob der mal hochkommt, ist auch nicht in Zwingen zur Aktion. Die Lösung ist Bekehrung, Wiedergeburt, echte Glaube, Hingabe an Christus. Und wenn wir das getan haben, dann sind wir gerettet. Und dann folgt Philipper 2, Vers 12. Für den jeden von uns verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Und dann lese ich das noch einmal in einer spanischen Übersetzung, aber frei übersetzt auf Deutsch. Ja? Bemüht euch, die Ergebnisse eures Heils zu zeigen, indem ihr Gott mit tiefer Ehrfurcht und Furcht gehorcht, denn Gott wird in euch und gibt euch das Verlangen und die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Will Herr das tun in jedem von uns. Amen. Himmlischer Vater, aber von ganzem Herzen Dank für das Wunder der Erlösung. Aber Dank, dass die ganze Gottheit mit einbezogen war, um uns zu retten. Der Vater, der uns gerecht spricht, der Sohn, der sein Leben gibt, der Geist, durch den wir geheiligt worden sind. Herr, aber Dank, dass wir dieses neue Leben ausleben dürfen, dass wir im Alltag etwas von dir zeigen dürfen. Herr, habe Dank, dass du in uns wohnst, durch deinen Geist. Habe Dank, dass du dein Werk in uns tust. Und Herr, wir wollen wirklich leben zur Zierde der rechten Lehre, zu Lob und Preis deines Namens. Herr, habe Dank für alles, was wir in unserem Jesus bekommen haben. Herr, habe Dank für diese wunderbaren Zeugnisse in der Schrift, die uns zeigen, dass sie glaubten an einen Gott, der Toten auferweckt, an einen Gott, der wirklich ist, der real ist. Und Herr, habe Dank für ihre Beispiele, Habe Dank, dass wir in Ihren Fußspuren gehen dürfen, auch in dieser Woche. Dass wir Taten tun dürfen mit dem Herrn Jesus. In Jesu Namen. Amen. Wir singen noch ein Schlusslied. Ich habe hier ein wunderschönes Zettelchen, das steht Nummer 445. Ohne Weg, ohne Licht. 445. Und wir stehen dazu auf.
Zu diesem Lied habe ich noch eine kurze Erklärung.
Oh, einen Moment.
Nach der ersten und zweiten Strophe singen wir den Refrain immer nur bis zum Fokusstrich auf der zweiten Seite, wo es heißt, deine große Treue werden folgen mir mein Leben lang. Erst nach dem Refrain der dritten Strophe singen wir den Schlussteil.
Vater, wir wollen noch einmal dir ganz, ganz herzlich danken für deine Güte, für deine Treue, jeden Tag wieder neu. Und habe Dank, dass wir so auch diese Woche anfangen dürfen. Vertrauen auf deine Güte, deine Treue. Herr, habe Dank, dass du in uns sowohl das Wollen als auch das Wirken wirkst, zu deiner Ehre. Herr, habe Dank, dass du auch unsere Nöte kennst, unser Zuhause kennst. Herr, wenn wir wieder heimkehren, geh du mit uns, an jeden von uns, schenke an jeden von uns, was er oder sie braucht. Herr, stell uns zum Segen für anderen und segne uns jetzt. Wir können gehen unter den Segen Gottes, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, bis dass der Jesus kommt. Maranatha. Amen.